Ich möchte, wie versprochen, den zweiten Teil lehren heute über das Thema, wie wir körperliche Heilung empfangen können. Ich will nochmal diese Schriftstelle nennen. Ich hoffe, wir können uns da erinnern. Aus 2. Mose 15, 26, wo der Herr sagt, ich bin der Herr, der dich heilt. Oder ich bin der Herr, dein Arzt. Das hat Gott seinem Volk versprochen, dass er unser Arzt ist, der, der uns heilt. Jesus hat einmal gesagt, ich bin nicht gekommen für die Gesunden, sondern für die Kranken. Und wir haben uns viele Schriftstellen angeschaut, wo geschrieben steht, dass Jesus alle heilte, die zu ihm gebracht wurden. Es gibt keine Schriftstelle, wo wir lesen könnten, dass er jemand, der ihn um Heilung gebeten hat, fortgeschickt hätte, ohne ihn zu heilen. Ich möchte uns das in Erinnerung rufen, dass wir diese beiden Wenn-Fragen behandelt hatten. Wenn du willst, kannst du mich heilen, sagt einer zu Jesus. Und Jesus antwortet, ich will. Ich will dich heilen. Und eine andere Stelle, da fragt jemand den Herrn, wenn du kannst, wenn du kannst. Und Jesus sagt, wenn ich kann, und hat die Person geheilt. Wir haben uns angeschaut, dass Jesus auch uns beauftragt hat, Kranke zu heilen, für Kranke zu beten, und dass dieser Auftrag von den Aposteln wahrgenommen wurde und auch sie Kranke geheilt haben und Tote auferweckt haben. Die Zeugnisse haben wir in der Apostelgeschichte, dass das, was der Herr gesagt hat zu seinen Jüngern und wozu er sie beauftragt hat, das haben sie getan, das haben sie ausgeführt. Unser Gott ist ein Gott, der uns heilt. Ich möchte heute weiterführend darüber sprechen, welche Hindernisse es gibt, die im Weg sind, dass wir Heilung empfangen. Es gibt ein paar Dinge, die ich da nennen möchte. Hindernisse, dass wir Heilung nicht empfangen. Unsichtbare Hindernisse. Und das bedeutet jetzt nicht, dass irgendwie alles auf dich zutrifft, weil du noch auf eine Heilung wartest oder für eine Heilung glaubst oder betest. Aber ich denke, das sind wichtige Ansätze, die wir anschauen können. Und wenn der Heilige Geist uns deutlich macht und zu uns spricht, dass wir Hindernisse aus dem Weg räumen können und damit der Weg frei wird, dass wir auch Heilung empfangen. Wir hatten in der letzten Lehreinheit das Thema Unglauben ziemlich ausführlich behandelt. Da möchte ich noch eine weiterführende Schriftstelle dazu nennen aus dem Hebräer 3. Ich hatte gesagt, dass Unglauben kein Kavaliersdelikt ist, keine Kleinigkeit. Wenn wir in unseren Herzen feststellen, dass Unglauben ist, können wir dem gegenüber nicht gleichgültig bleiben. Wir sollen und müssen damit umgehen. Unglaube ist keine Kleinigkeit. Hebräer 3, Vers 12. Seht zu, Brüder, dass nicht etwa in jemandem von euch ein böses Herz des Unglaubens sei, im Abfall vom lebendigen Gott, sondern ermuntert einander jeden Tag, solange es heute heißt, damit niemand von euch verhärtet werde durch Betrug der Sünde. In dieser Schriftstelle wird Unglauben als böse und als Sünde bezeichnet. Das wollte ich nochmal nennen zur Untermauerung. Unglauben ist etwas, mit dem wir umgehen müssen, unserem Leben, unseren Herzen. Seht zu, dass nicht etwa in jemand von euch ein böses Herz des Unglaubens sei. Böse und Sünde sind die Worte, die die Bibel für Unglauben hat. Unglaube ein großes Hindernis für Heilung. Ich kürze das jetzt ab, weil ich noch auf andere Punkte eingehen will und wir das zuletzt behandelt hatten. Ich will es trotzdem nochmal anschreiben. Hindernisse für Heilung. Unglauben. Diese Schriftstelle aus Hebräer 3 sagt, ein Herz des Unglaubens. Es hat also etwas mit unseren Herzen zu tun und nicht so sehr vordergründig mit dem, was wir fühlen. Dinge zu glauben beginnen immer mit einer Entscheidung und unser Glauben wird aufgebaut und gestärkt, indem wir Wahrheit sprechen und Wahrheit beten. Bibelstellen, die Wahrheit über der Situation sagen, in der wir uns befinden. Und wenn wir das trainieren, wenn wir das tun, wir entscheiden uns zu glauben, was das Wort sagt, wir entscheiden, die Dinge zu sprechen und die Dinge zu denken, dann werden auch unsere Gefühle dem folgen. Aber unsere Gefühle ist nicht das Erste, was glaubt. Wir bestehen aus Geist, Seele und Körper. Und der Geist ist das, was uns regieren soll. Und die Gefühle sind im Bereich der Seele. Und die Gefühle müssen unter der Herrschaft des Geistes sein. Und die Gefühle müssen dem, was der Geist sagt, gehorchen. Und deshalb lasst uns nicht in unsere Gefühle schauen, ja, ich fühle mich stark oder ich fühle mich schwach, sondern lasst uns schauen, das sagt das Wort. Und ich entscheide mich zu glauben, was das Wort sagt. Und ich bete diese Aussagen und spreche diese Aussagen aus. Unglauben hatten wir ausführlich behandelt, auch die ganzen Schriftstellen, dass Jesus und auch die Apostel die Menschen aus dem Raum entfernten, wo es darum ging, jemanden zu heilen oder Tote aufzuwecken. Menschen voller Unglauben konnten nicht dabei bleiben. Das hatten wir alles behandelt. Ein weiterer Punkt, der ein Hindernis für Heilung sein kann, ist schlicht und ergreifend Unwissenheit. Unwissenheit. Es gibt diese bekannte Schriftstelle aus Jesaja 5, darum wird mein Volk gefangen wegziehen aus Mangel an Erkenntnis. Und das gibt es auch nochmal im Hosea 4, Vers 6. Mein Volk kommt um aus Mangel an Erkenntnis. Ein Mangel an Erkenntnis kommt zustande, wenn wir schlicht und ergreifend zu faul sind, uns mit dem Wort Gottes zu beschäftigen. Wenn wir uns nicht mit dem Wort beschäftigen, wenn wir nicht mit dem Wort Gottes umgehen, dann werden wir keine Erkenntnis bekommen und bleiben damit unwissend. Und gerade wenn wir von anhaltenden oder chronischen oder komplizierten Krankheiten sprechen, sind wir viele Leute schon begegnet, die in Bezug auf ihre eigene Krankheit totale Fachleute sind und medizinisch das alles bis ins letzte Detail erklären und ergründen können. Und ich würde uns sehr dazu ermutigen, dass wir nicht unwissend bleiben, was sagt denn das Wort dazu? Und dass wir Zeit verwenden, uns mit dem Wort zu beschäftigen, damit Erkenntnis aus den Worten unserer Herzen kommt. Das klingt vielleicht banal, aber ich glaube, viele, viele Kinder Gottes würden Heilung empfangen, wenn sie sich denn damit beschäftigt hätten, was das Wort Gottes über Heilung sagt. Also lasst uns mindestens so viel Zeit mit dem Wort Gottes verbringen in Bezug auf körperliche Heilung, in Bezug auf unsere Situation, wie wir verbringen mit fachlichen Dingen und Untersuchungen und Diagnosen und Auswertungen. Unwissenheit, eine Ursache, ein mögliches Hindernis für Heilung. Ich würde hier noch etwas kräftigeres Wort anfügen, Ignoranz. Wenn wir darüber nachdenken, Gott hat seinen eigenen Sohn geopfert am Kreuz, hat seinen eigenen Sohn einen Tod eines Verbrechers sterben lassen, damit wir geheilt werden können. Wir können damit nicht leichtfertig umgehen oder das ignorieren. Wenn dich das betrifft, kehr davon um, dass du den Herrn nicht gesucht hast, sein Wort nicht studiert hast, dass du dir keine Zeit genommen hast, herauszufinden, was Gott konkret zu dir sagt. Und der Hauptkanal, wie der Herr zu uns spricht, ist durch sein Wort. Und wenn wir uns dafür keine Zeit nehmen, dann werden wir die Stimme Gottes nicht hören. Und wenn uns das betrifft, möchte ich dich ermutigen, kehr davon um. Wir müssen damit Zeit verbringen, dass Gott durch sein Wort ganz persönlich zu uns spricht. Was uns in der Situation Licht gibt, was uns Wegweisung gibt, was uns Sicherheit gibt, was unseren Glauben aufbaut und vor allem, was uns Worte gibt zum Beten. Wir müssen wissen, wie wir beten. Wir können nicht einfach irgendetwas beten. Und dafür sollen wir uns Zeit nehmen. Was sagt das Wort? Was will der Herr mir sagen? Wie will er zu mir sprechen? Und es ist erstaunlich, dass im Wort Gottes wirklich ausnahmslos jede Situation vorkommt, in der wir jemals sein könnten. Jede Situation. Wir haben noch lange nicht den Reichtum des Wortes erschlossen oder diesen Schatz vollständig gehoben, noch lange nicht. Also lasst uns darauf achten, dass wir nicht Segen versäumen oder Heilung versäumen, einfach nur weil wir unwissend sind oder weil wir Dinge ignorieren, weil wir faul sind. Das Wort Gottes hat in sich die Kraft zu tun, wovon es spricht. Und wenn wir das ernsthaft glauben würden, hätten wir einen völlig anderen Umgang mit dem Wort. Aber das Wort Gottes ist ewig. Das ist das, was Bestand hat. Es wird alles überdauern, was wir kennen und was wir sehen. Alles. Auch jede Predigt, jede Lehre, das geschriebene Wort ist ewig. Es war vor uns da und es wird immer da sein. Das Wort Gottes. Unwissenheit, ein mögliches Hindernis für Heilung. Der dritte Punkt ist nicht bekannte Sünde. Wir hatten das in der letzten Lehreinheit aus der Schriftstelle Jakobus, wo es darum geht, die Ältesten zu rufen, wenn jemand krank ist. Und dass es in seinem Zusammenhang, die nächsten beiden Verse steht, dass man einander Sünden bekennen soll und darauf die Verheißung, dass es besser wird mit dem Kranken. Möchte ich noch mal ganz kurz lesen, diese Verheißung, die darauf steht im Wort Gottes. Ist jemand krank unter euch, er rufe die Ältesten der Gemeinde zu sich und sie mögen über ihm beten und ihn mit Öl salben im Namen des Herrn. Und das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten und der Herr wird ihn aufrichten und wenn er Sünden begangen hat, wird ihm vergeben werden. Bekennt nun einander die Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Gibt noch eine andere Schriftstelle aus Sprüche 28, Vers 13. Da steht, wer seine Verbrechen zudeckt, wird keinen Erfolg haben. Wer sie aber bekennt und lässt, wird Erbarmen finden. Das hatte ich auch das letzte Mal erwähnt. Sünde bekennen meint, wir nennen Sünde beim Namen. Wir bekennen Sünde mit dem festen Entschluss, dass wir das lassen. Und hier steht es auch, wer sie aber bekennt und lässt, wird Erbarmen finden. Vom Herrn Vergebung empfangen. Und ein wichtiger Schritt, ich denke für manche ist das eine ziemlich große Hürde, sich selbst vergeben. Ich hatte in letzter Zeit zwei Personen zu tun außerhalb der Gemeinde, die schwer damit umgehen. Zum einen haben sie erkannt, da waren Dinge in meinem Leben, die waren verkehrt, die haben Gott nicht gefallen. Und sie beten zigmal um Vergebung und können nicht erleben, dass ihnen vergeben ist. Und sind der Meinung, meine Sünde ist so furchtbar, so dunkel, so schwarz, mir kann eigentlich niemand mehr vergeben. Mit mir ist es aus. Sich selbst vergeben ist ein wichtiger Aspekt, wenn wir von Vergebung sprechen. Nicht bekannte Sünde kann ein Hindernis sein, dass wir Heilung, körperliche Heilung empfangen. Und ich möchte das nochmal ausdrücklich betonen. Da gibt es auch eine Schriftstelle, wo Jesus das gefragt wird. Ich glaube, es ging um einen Blinden. Und die Jünger sagen zu Jesus, wer hat gesündigt, er oder seine Eltern? Wenn er jetzt so schlimm dran ist. Da muss Sünde sein. Und Jesus sagt, niemand hat gesündigt. Dieser Zustand ist so, dass Gott verherrlicht wird durch diese Person. Also davor möchte ich ausdrücklich warnen, dass wenn jemand krank ist oder schwer krank ist, die automatische Schlussfolgerung getan wird, das muss ein Sünder sein. Das finde ich ganz schrecklich. Und vor allen Dingen ist das für die Person selber auch sehr ermutigend. Jetzt in Weißrussland hatte ich da ein Gespräch. Wir hatten ja in der großen Gemeinde auch im Sonntagsgottesdienst gelehrt. Und ich fühlte so, dass der Heilige Geist mich leitet, was zu lehren aus dem Jakobusbrief, wo steht, haltet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Versuchung geratet. Und habe das ausgelegt und habe die Geschichte erzählt von dem Unfall, den unsere Tochter hatte und wie schrecklich oder schwierig das für einen Moment war und wie gut Gott das alles gemacht hat. Und dass wir auch in solchen Situationen, wo wir nicht wissen, wie das ausgeht, wo wir das Ende nicht kennen, wo wir keinerlei Kontrolle haben, dass wir auch in solchen Situationen einfach stur auf den Herrn vertrauen. Und ja, und danach hatten wir dann ein Gespräch und der Hauptbischof der Gemeinde dort, der war auch bei dem ganzen Seminar durchgehend dabei, das hat mich schwer beeindruckt, weil das für russische Leiter ist das nicht üblich, wenn ein Tagesseminar ist und jemand von woanders her kommt und lehrt, ist es in der Regel so, dass die Leiter da selber nie dabei sind, weil die haben immer ganz viel zu tun, müssen ganz viel telefonieren und die Smartphones sind dort noch größer wie hier. Und die können noch mehr. Und das ist ganz, ganz besonders, dass jemand, der von der Hierarchie dieser Denomination da über 150 Gemeinden übersieht, dass der da sich in ein Seminar reinsetzt den ganzen Tag. Und dass sein Handy nicht mal geklingelt hat. Das hat mich schwer beeindruckt, weil ich kenne das anders. Und als wir dann zum Bahnhof gefahren wurden, um wieder zurückzufahren nach Minsk, hat er im Auto seine Geschichte erzählt und erzählte, dass er 6 Kinder hat und mal 7 Kinder hatte und dass vor 2-3 Jahren seine zweite Tochter, die war wohl so zwischen 18 und 20, weiß es nicht genau, er und seine Frau waren zu dieser Zeit in der USA. Die besuchen auch Gemeinden, russisch sprechende Gemeinden in der USA und auch in Portugal. Und bevor sie auf Reisen ging, hatte die große Tochter sie noch ermutigt und meinte, fahr doch zusammen, nimm doch die Mutter mit, wir sorgen für die kleineren Geschwister, das ist kein Problem und mach den Dienst zusammen. Und so sind sie zusammen in die USA geflogen und dort erreichte die Nachricht, dass bei ihnen zu Hause nach dem Gottesdienst die zweite Tochter von ihnen und noch andere junge Leute mit dem Auto über die Bahngleise gefahren sind. Direkt hinter dieser Pfingstkirche dort ist eine Eisenbahnstrecke. Und weil der offizielle Bahnübergang einen riesen Umweg durch die Stadt bedeutet, gibt es dort so einen Schwarzbahnübergang. Und es war Winter und die Scheiben waren beschlagen und der Fahrer sah den Zug nicht und der Zug hat das Auto erfasst. Und alle waren schwer verletzt und seine Tochter ist die einzige aus dem Auto, die gestorben ist. Und diese Nachricht erreichte ihn in der USA. Und es sind dann nach Hause geflogen und er hatte zum Auto erzählt, was sie da erlebt haben, wie sie das verarbeitet haben. Und für mich war das ein Schlüssel, dass dieser Mann anders war wie der typische russische Leiter, weil er einfach Sachen erlebt hat, die wirklich tief gehen. Und wie sie den Herrn in der Zeit erlebt haben, das hat mich schwer beeindruckt. Es war ein ganz starkes Zeugnis. Und er erzählte mir, dass das in russischen Gemeinden so die normale Auffassung ist, wenn einem leider sowas passiert, dann hat er bestimmt eine ganz furchtbare Sünde in seinem Leben. Und das hat man ihm aus seiner riesigen Gemeinde da auch so kommuniziert. Ich finde das ziemlich krass, wenn man sowas erlebt, dass dann noch oben drauf kommt, dass die eigene Gemeinde sagt, ja, also wenn da das passiert, da muss irgendwas in deinem Leben ganz schwarz sein. Also das halte ich für extrem verkehrt und extrem entmutigend. Ich glaube, dass nicht bekannte Sünde ein Hindernis sein kann, aber es bedeutet keinesfalls, dass jeder, der krank ist, irgendeine Sünde in seinem Leben haben muss. Nicht bekannte Sünde. Auf diesem Gebiet, glaube ich, ist es gut, dass wir selbst Zeit nehmen und den Herrn suchen, weil man kann über all diese Punkte lehren und ich denke, die haben ihre Richtigkeit, aber das, was uns wirklich voranbringt, ist, dass der Heilige Geist uns ganz persönlich das offenbaren kann, was uns betrifft. Und wir können den Heiligen Geist bitten, ist da Sünde in meinem Leben, ist da irgendwas, was ich selber irgendwie nicht registriere? Wenn das so ist, Heiliger Geist, bitte zeig mir das. Das können wir selbst beten. Ich denke nicht, dass es ein guter Weg ist, dass jemand anders kommt und sagt, da muss Sünde sein. Das halte ich für schwierig. Nicht bekannte Sünde. Im engen Zusammenhang damit glaube ich, dass ein weiteres Hindernis Groll ist in unseren Herzen oder Bitterkeit. Es ist eben dieses selber um Vergebung bitten und anderen vergeben, was eng im Zusammenhang miteinander ist. Ich lese eine Stelle aus Markus 11, Vers 25. Wenn ihr steht und betet, so vergebt. Wenn ihr etwas gegen jemand habt, damit auch euer Vater, der in den Himmeln ist, euch eure Vertretungen übergebe. Vergebe. Aus dieser Schriftstelle können wir entnehmen, dass der Herr möchte, dass wenn wir etwas gegen jemand haben, dass wir vergeben. Und das steht, wenn ihr steht und betet, so vergebt. Also wenn wir wollen, dass unsere Gebete beim Herrn Gehör finden, dann sollen wir vergeben, wenn wir gegen jemand etwas haben. Wir hatten dort in dem Tagesseminar diese Situation, wo wir auf dieses Thema kommen. Und ein Mann war absolut stur der Meinung, ich kann nur den Personen vergeben, die mich um Vergebung gebeten haben. Und der Markus und ich, die wir gelehrt haben, haben gesagt, nein, wir sollen vergeben in jedem Fall. Und dass wir anderen vergeben, ist äußerst eigennützig. Derek Prinz formuliert es so, anderen zu vergeben ist fortgeschrittener Eigennutz. Nein, ich kann nur vergeben, wenn ich um Vergebung gebeten werde. Da habe ich gesagt, warum? Warum glaubst du das? Ja, weil wenn der mich nicht um Vergebung bittet, dann muss ich den darauf ansprechen und denen helfen, dass er da zurechtkommt. Und da offenbarte sich dann für uns, dass so allgemeines Verständnis über Gemeinschaft oder Gemeinde wenig entwickelt ist. Also ich halte diese Sichtweise für falsch, weil aus diesem Vers geht nicht hervor, dass wir das nur den Personen gegenüber tun sollen, die uns um Vergebung gebeten haben. Wenn ihr steht und betet, so vergebt. Wenn ihr etwas gegen jemand habt, damit euer Vater, der in den Himmel ist, auch eure Übertretungen vergebe. Wenn wir nicht bereit sind zu vergeben, erfüllen wir die Voraussetzungen für das Empfangen von Heilung nicht. Das muss uns klar sein, das ist sehr ernst. Der Kanal zu Gott ist dann nicht frei. Im Bild gesprochen, einer anderen Person zu vergeben ist, wenn wir den Schuldschein, den wir in der Hand halten, gegen diese Person zerreißen. Wie ich gerade sagte, vergeben ist eine fortgeschrittene Form von Eigennutz. Und Gott hat sich verpflichtet, wenn du das tust, dann werde ich auch den Schuldschein, der gegen dich steht, zerreißen. Ich glaube, dass Menschen, die über sehr lange Zeiträume solche Konflikte nicht schriftgemäß bearbeiten, Konflikte in der Verwandtschaft, in Beziehungen, und die darüber bitter werden und die das tief in ihr Herz hineinfressen lassen. Und Geschichten, die man so hört, ja, da ist ein erwachsener Sohn und da hat eben mit seinem Vater mal einen Konflikt gehabt und seit 15 Jahren reden sie kein Wort. Solche Dinge. Ich bin überzeugt, dass die den Weg freimachen, dass wir körperlich krank werden. Ich glaube, nicht vergebene Dinge, wenn wir das in uns fressen lassen, macht uns das körperlich krank. Bin überzeugt, dass die Folge davon körperliche Krankheiten sind. weiteres Hindernis für Heilung ist Okkultismus. Okkultismus heißt ja wörtlich übersetzt ungefähr verdeckt oder das Verborgene. Also ich meine damit den gesamten Bereich von Handlungen, Symbolen, Dinge, die man tut oder getan werden, Offenbarung zu bekommen aus irgendeiner anderen Quelle als der Geist Gottes. Worunter eben zählt Horoskope, Wahrsagerei, Zukunftsvorhersagen, irgendwelche okkulten Handlungen, die in irgendeiner Weise Glück oder Schutz oder Segen bringen sollen, was da auf den Dörfern geschieht, was getan wird, dass die Ernte gut ist, all dieses Brauchtum darum herum, also einfach alle Dinge, wo irgendetwas im unsichtbaren, übernatürlichen Bereich in Bewegung gebracht wird oder geschehen soll, was nicht eindeutig der Geist Gottes ist, alles andere pauschal, hasst Gott, ist uns verboten, und wenn wir damit verstrickt sind oder zu tun haben, hat das für uns schreckliche Folgen. Wir leben in einer Gesellschaft, wo immer mehr zweifelhafte Heilmethoden anerkannt sind, Methoden aus Fernost, Dinge, die ihren Ursprung im Okkultismus haben. Wir leben in einer Zeit, wo Zauberei durch Filme und Medien salonfähig gemacht werden und gelehrt werden, sodass in unserer Gesellschaft, ich denke, niemand mehr aufgeklärt werden muss, was Zauberei ist. Wir hatten ja in den letzten Jahren eine ganze Armada von Hollywood-Filmen, wo ganz präzise Zauberei gelehrt und gezeigt wurden, auch als solche bezeichnet wird. Und es hat seinen Grund, warum die Harry Potter-Bücher so erfolgreich waren und die Filme und der Herr der Ringe und diese Twilight-Geschichten jetzt mit diesem Vampirzeug, das passt alles in eine Linie. Das ist alles Jüngerschaftstraining des Teufels. Es hat alles mit übernatürlichen Dingen zu tun, diese Twilight-Geschichten. Also ich habe nie so einen Film gesehen, aber es ist ja massiv in der Werbung gewesen. Dieses ganze Vampirzeug ist ja extrem salonfähig geworden. Es geht um Blut, es geht um Opfer. Und das sind alles Dinge, die nicht aus der Quelle des Geistes Gottes kommen und damit für uns als geisterfüllte Kinder Gottes absolut verboten. Okkultismus. Jede Form der Zauberei, jede Form der Zukunftsvorhersage, alles an Heilmethoden, was seinen Ursprung irgendwo in Fernost hat, ist gefährlich. Und ich möchte uns dazu eine Schriftstelle lesen aus 2. Mose 23, Vers 23. Denn mein Engel wird vor dir hergehen und wird dich bringen zu den Amoritern, Hethitern, Perisittern, Kanaanitern, Hevitern und Jebusittern, und ich werde sie austilgen. Du sollst dich vor ihren Göttern nicht niederwerfen und ihnen nicht dienen. Du sollst nicht nach ihren Taten tun, sondern du sollst sie ganz und gar niederreißen und ihre Gedenksteine völlig zertrümmern. Also das ist eine von vielen, vielen anderen Schriftstellen, wo Gott sein Volk warnt, in keinster Weise irgendeinen Umgang zu haben mit okkulten Praktiken, mit anderen Göttern. Das Volk Gottes ist ja in das verheißene Land gekommen, und all diese Feinde, die hier aufgezählt sind, stehen auch symbolisch für Götzen. Und all diese Völker hatten ihre speziellen Götter oder Götzen. Und diese Schriftstelle sagt uns ganz klar, das Volk Gottes soll mit diesen Göttern und Götzen nichts zu tun haben. Wenn wir anschauen, König Ahab und Isebel. Unter Ahab ist der Götzendienst in das Volk Israel gekommen. Ahab hat sich so weit verstiegen, dass er den Göttern der Isebel sogar einen Tempel gebaut hat. Es steht geschrieben, dass er dem Baal ein Haus baute und sich vor ihm niederwarf. Und das hasst Gott und das hat Gott verboten. Dann geht es weiter, Vers 25, er soll dem Herrn, eurem Gott, dienen, so wird er dein Brot und dein Wasser segnen. Und ich werde alle Krankheit aus deiner Mitte entfernen. Es ist interessant, dass dieses Gebot, ihr dürft euch mit diesen Göttern nicht verbinden, keinen Umgang haben, ihr müsst diese Dinge niederreißen und komplett fortschaffen, habt damit nichts und auch gar nichts zu tun. Und das steht in engem Zusammenhang mit Krankheit. Ich werde alle Krankheit aus deiner Mitte entfernen. Keine Frau in deinem Land wird eine Fehlgeburt haben oder unfruchtbar sein. Die Zahl deiner Tage werde ich erfüllen. Da jetzt in alle Richtungen ins Detail zu gehen, würde viel zu lange dauern. Das ganze Thema Okkultismus ist ein sehr, sehr ernstes Thema. Und wir können auf dem Gebiet nicht radikal und klar genug sein. Und das ist auch wichtig, wenn wir anderen Leuten dienen, vielleicht auch Leute, die wir nicht kennen, wenn es um körperliche Heilung geht und um das Gebet für Heilung. Betätigungen mit irgendwelchen okkulten Dingen sind ein ganz, ganz massives Hindernis für Heilung. Und das ist sinnvoll, das nachzufragen und den Heiligen Geist zu bitten, Dinge zu offenbaren. Und die Person, die Heilung empfangen möchte, muss von solchen Dingen umkehren. Sonst kommt keine Heilung. Ich glaube auch, dass Okkultismus in irgendwelcher Form ein Hindernis sein kann, das Sprachengebet zu empfangen. Ich musste da wirklich lachen, als ich das nachlas. Derek Prinz schreibt ein Beispiel. Sie beteten, er und seine Frau, für eine Person. Und er fragte, sind sie im Heiligen Geist getauft? Und die Person antwortete, ja, aber. Und Derek schreibt, immer wenn ja, aber kommt, kommt dann, ja, aber in Sprachen bete ich nicht. Woraufhin der Derek meinte, wieder ein Elefant ohne Rüssel. Es kann ein Hindernis sein, dass wir das empfangen, in anderen Sprachen zu beten. Ein weiteres Hindernis, dass wir die Auswirkungen eines Fluches erleben. Auswirkungen eines Fluchs. Ich würde ein paar Dinge aufzählen wollen, die zumindest stark darauf hindeuten, dass ein Fluch besteht. Das Wesen von Flüche in der Bibel ist, dass sie so lange bestehen, auch über Generationen, bis sie gebrochen werden. Am Anfang unserer Gemeindezeit haben wir uns viel mit dem Thema beschäftigt. Und vor kurzem haben wir uns mal unterhalten mit den Ältesten und uns wurde neu bewusst, dass wir solche Themen auch wieder lehren müssen, weil es doch lange her ist. Und viele von euch sind später dazugekommen, die diese erste Zeit nicht miterlebt haben. Auswirkungen eines Fluches kann sich zum Beispiel auswirken oder deutlich werden, wenn wir unter geistigen oder gefühlsmäßigen Zusammenbrüchen leiden. Wir haben ja in unserer modernen Gesellschaft jetzt dieses neue Krankheitsbild Burnout. Ich denke, dass, oder wie man es im Volksmund sagt, so dieser Nervenzusammenbruch, ich denke, dass das die Auswirkung von einem Fluch sein kann. Genauso wie wiederholte oder chronische Krankheiten, erbliche Krankheiten. Vererbbare Krankheiten. Ein weiterer Hinweis auf einen Fluch ist Unfruchtbarkeit oder wiederholte Fehlgeburten. Es ist mir erst jetzt wieder deutlich geworden, wir wohnten in Brest bei einer Familie und es wird dann immer gefragt, ja, wie viele Kinder hast du und wie verheiratet und wir haben erzählt von uns und die Frau wurde sofort ganz traurig und sagte, ja, ich habe nur ein Kind. Und das ist in der Pfingstgemeinde, in der klassischen, echtes Problem. Weil man hat so die Auffassung, dass Verhüten nicht erlaubt ist. Und dann ist es eben normal, dass eine Frau jedes Jahr ein Kind bekommt. Ich weiß nicht, ob das immer so gut ist, aber das ist halt so. Und für sie war das echte Schande, dass sie nur ein Kind hat. Und sie sagte, sie hatte nach diesem einen Kind 5 Fehlgeburten. Das kann nichts anderes sein als ein Fluch. Und mir tut das dann immer so weh, wenn ich sage, war denn da nicht einer mal in der Nähe, der mal ein Prinzbuch gelesen hat? Das gibt's doch nur alles in Russisch und lag dort auf dem Büchertisch. Der Frau hätte geholfen werden können. Jetzt ist sie schon über das Alter hinaus, wo man Kinder bekommt. 5 Fehlgeburten hintereinander. Auch Tumore in den weiblichen Geschlechtsorganen oder frauenspezifische Probleme können ein Hinweis sein auf einen Fluch. Wiederholtes Scheitern von Ehen in der Familie, andauernde finanzielle Not, also ich meine damit eigentlich Armut über Jahre, nicht mal eine Zeit, wo es mal eng ist, sondern über Jahre arm sein, wo es zum Allernotwendigsten ringsherum nicht reicht, eine Neigung zu Unfällen. Ich erinnere mich, als ich vor vielen Jahren nach meinem Motorradunfall im Krankenhaus lag, da war jemand mit mir im Zimmer, der eine lange Geschichte von Knochenbrüchen erzählen konnte, und man hatte diagnostiziert, dass er irgendwie ganz besonders spröde Knochen hat. Und er lag schon weit bevor ich ins Krankenhaus kam, war da viele Wochen und es heilte ganz, ganz langsam, er hat den Arm gebrochen. Und dann kam der Tag der Entlassung nahe und er hat sich gefreut, endlich aus dem Krankenhaus nach Hause zu können. Und hatte, wie gesagt, schon viele, viele Knochenbrüche hinter sich. Und dieser Armbruch brauchte Wochen, um geheilt zu sein. Und dann hat er sich von allen verabschiedet und ich kann nach Hause, nach Monaten Krankenhaus. Und das war zu der Zeit dann nicht so schön wie heute. Wir waren 14 Mann in einem Zimmer. Und mit 14 Mann im Zimmer kann man dann kaum noch irgendeine Nacht schlafen. Und er hat sich verabschiedet. Wir anderen blieben ein bisschen betröppelt zurück, weil wir konnten ja nicht nach Hause. Ein paar Stunden später stand er wieder an der Tür mit einem neuen Gips am Arm. Und erzählte uns unter Tränen, dass bei der Abschlussbehandlung bei der Physiotherapie hat die Physiotherapeutin ihm den Arm gebrochen. Denselben Arm. Das ist nicht normal. Es kann passieren, man bricht sich mal einen Arm, aber es ist nicht normal, dass man sich ständig Knochen bricht, der Bruch ewig braucht, bis er heilt, um dann wieder gebrochen zu werden. Das ist nicht normal, das ist ein Fluch. Neigung zu Unfällen. Ich glaube auch, dass es auf einen Fluch zurückzuführen ist, wenn in der Familie eine lange Geschichte von Selbstmorden ist und von unnatürlichen Todesfällen. Und ich denke, es kann auch was mit einem Fluch zu tun haben, wenn wir eine lange Geschichte von Erfolglosigkeit und Frustration haben. Und das Wort Gottes sagt, Jesus wurde für uns zum Fluch gemacht, damit wir vom Fluch befreit würden. Flüche können und müssen gebrochen werden in der Autorität von Jesus. Das Wort Gottes sagt, verflucht ist der, der am Holz hängt. Jesus ist dafür ans Kreuz gegangen, dass wir von jedem Fluch befreit werden können. Und nun ist es so, dass nicht ausnahmslos jeder Fluch automatisch gebrochen ist, wenn wir uns bekehren, wenn wir von neuem geboren werden. Es gibt Dinge, die müssen mit Namen genannt werden. Und in diesem Bereich hilft uns der Heilige Geist und gibt uns der Offenbarung. Und wir können das beten, Heiliger Geist, das, was ich hier erlebe, ist das ein Fluch? Und wenn ja, wo kommt der Herr? Bitte offenbare die Ursachen, dass wir das ausräumen können, dass wir davon frei werden. Flüche wirken über Generationen, und zwar so lange, bis sie gebrochen werden. Ein klassisches Beispiel finden wir in der Schrift, als David die Kunde erhält, die Nachricht, dass Saul und Jonathan getötet wurden in der Schlacht. Da hat David diesen Berg verflucht, wo das passiert ist. Und heute kannst du in Israel sehen, auf diesem Berg wächst nichts. Nichts. Und das ist tausende Jahre her. Ein Fluch wirkt so lange, bis er gebrochen wird. Und wir brauchen da nicht irgendwie davor erschaudern oder Gänsehaut bekommen. Wir können auf dem Wort Gottes stehen und dagegen vorgehen. Flüche sind dazu da für uns als Kinder Gottes, dass sie gebrochen werden. Und ganz gleich, welche lange Serie von chronischen Krankheiten wir in unserer Verwandtschaft haben und was da bei unseren Vorfahren immer so war, egal wie lange das geht. Du bist die Person, die den Herrn kennt, und mit dir kann die Kette aufhören. Warum? Weil Jesus gestorben ist am Kreuz und weil sein Sieg allumfassend ist und sein Opfer ausreicht für alles. Und wie oft hören wir das? Ja, mein Vater, der hat schwere Arthritis und ja, bei mir geht's auch schon los, ich mag's schon. Ja, meine Mutter, die hatte das und ich krieg das bestimmt auch oder ich hab das auch. Flüche können gebrochen werden. Jesus ist gekommen, uns davon zu befreien. Er hat einen Fluch auf sich genommen, damit wir im Segen leben können. Diese Dinge, die ich jetzt genannt habe, sind nicht vollständig. Und wir können nicht so nach Schema F vorgehen, Formel anwenden, Ergebnis. Aber wir können den Heiligen Geist bitten, wenn uns da Lampen angehen. Was läuft da ab? Aha, das gab es schon bei meinen Großeltern und bei deren Eltern. Aha, irgendwie pflanzt sich das fort. Dann ist eine gute Zeit, dass du als Kind Gottes aufstehst im Gebet und dass sowas gebrochen und beendet wird. Vor allem bei Krankheiten, die ganz schwer zu fassen sind, die keiner richtig erklären kann und wo man von unheilbar und von, ja, wir können auch nichts machen spricht. Ganz besonders bei solchen Dingen. Ein mögliches Hindernis für Heilung, ein Fluch. Und Flüche können in das Leben von Menschen kommen durch Sünde, durch Umgang mit Okkultismus, einfach durch ein Leben weit weg von dem, was Gott gesagt hat. Also lass uns das, wenn dir da Dinge aufgefallen sind, nimm dir Zeit, dass der Heilige Geist konkreter dir etwas offenbaren kann. Und dann kannst du beten oder jemand noch dazu um Hilfe bitten. Und wir können beten und wir haben es viele Male erlebt, wie der Geist Gottes da weiterhilft in solchen Gebeten und wie Flüche gebrochen wurden und wir frei werden. Und wie Dinge, die über Generationen falsch liefen, dann aufhören. Es ist ganz, ganz gewaltig, was der Herr für uns erworben hat. Also das mögliche Hindernisse für Heilung. Dann möchte ich noch mal kurz analysieren anhand der Schrift. Gebet für Kranke. Schauen wir uns mal an Lukas 4. Lukas 4, ab Vers 40. Als aber die Sonne unterging, brachten alle, die an mancherlei Krankheiten Leidende hatten, sie zu ihm, also zu Jesus. Er aber legte jedem von ihnen die Hände auf und heilte sie. Und auch Dämonen fuhren von vielen aus, indem sie schrien und sprachen, du bist der Sohn Gottes. Und er bedrohte sie und ließ sie nicht schreien, weil sie wussten, dass er der Christus war. Wir können anhand dieser Passage sehen, dass das Gebet um Heilung und um Befreiung irgendwie ineinander übergehen und dass man das nicht klar voneinander trennen kann. Und wenn wir von Befreiung sprechen und davon, dass Dämonen ausfahren, glaube ich, ist ein häufiges Hindernis, dass die Person einfach Scham hat oder sich schämt, dass das jetzt komisch wird. Ich glaube, dass manche Leute auch beim Gebet darum, dass Dämonen ausfahren, Dämonen nicht ausgefahren sind, weil die Person innerlich eine Scheu hatte, ja, wenn ich da jetzt komische Geräusche von mir gebe oder wenn jetzt hier irgendwas ich die Kontrolle verliere, also Scham, dann lieber nicht. Und ich glaube, es braucht auch von der Person, die gerne frei werden will, einen jähen Entschluss, wenn da Dämonen in meinem Leben sind, heute ist der Tag, wo die gehen. Und ich stelle mich dagegen mit meiner ganzen Willenskraft und Entscheidung. Also Scham kann ein Hindernis sein für Befreiung. Und bei Jesus ging es ineinander über und es gab keine klare Trennung. Das ist eine Heilung und das ist eine Befreiung. Und da gibt es sehr viele andere Stellen auch, wo Jesus geheilt und befreit hat. Beides gehört zusammen und das Austreiben von Dämonen ist kein Spezialdienst für geistlich abgefahrene Typen, die irgendwie was Krasses brauchen. Das ist der Standardauftrag für jeden von uns. Jesus sagt zu seinen Jüngern und damit zu uns allen, heilt Kranke, treibt Dämonen aus. Ganz einfach. Also das geht ineinander über. Und wenn wir um Krankheit oder um Heilung für Krankheit beten, lasst uns da immer offen sein. Es kann auch was mit Befreiung zu tun haben. Es kann auch sein, dass es gilt, einen Dämon auszutreiben. Ich lese uns noch eine Stelle aus Markus 16, 17. Diese Zeichen werden denen folgen, die glauben. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. Sie werden in neuen Sprachen reden. Ich finde es interessant, dass es als erstes Zeichen genannt ist für die, die glauben, dass sie Dämonen austreiben. Und ich bin überzeugt, der Herr wird uns weiter bauen und in Reife bringen. Und Dämonen austreiben wird zur täglichen Glaubenspraxis gehören. Und wenn wir mit offenen Augen durch unsere Gesellschaft gehen, ist es auch ganz sehr notwendig. Alleine nur das ganz kleine Segment der Computerspiele, also wenn ich im Saturn stehe und mir die Spielecover anschaue, dann weiß ich, wir werden noch viele Dämonen austreiben. Viele Menschen werden ins Reich Gottes gerettet und sie brauchen Befreiung. Und das wird so sein wie in der Apostelgeschichte bei Philippus. Die Evangelisation wird verknüpft sein mit dem Austreiben von Dämonen. Und das ist als erstes Zeichen genannt für die, die glauben. Da ist nicht genannt, sie werden viel beten, sie werden Lobpreis machen, sie werden Dämonen austreiben. Und jeder von uns, der den Herrn Jesus kennt und von neuem geboren ist und im Heiligen Geist getauft ist, hat diesen Auftrag. Jeder. Seid ermutigt. Ich denke, mancher von uns war in bestimmten Situationen schon mal so an der Schwelle, wo er gemerkt hat, eigentlich ist das jetzt dran. Und ist vielleicht zurückgezuckt, weil, was passiert denn dann? Und wenn der Dämon dann zu mir kommt. Das ist ein Zeichen, was jedem Volk da glaubt. Und es wird ein ganz, ganz wichtiger und fundamentaler Dienst. Und wenn man das in Zeitanteile aufrechnen will, ein Drittel von Jesu Dienst war Befreiung. Und dann geht weiter. Sie werden in neuen Sprachen reden. Also Elefant, Rüssel. Werden Schlangen aufheben. Also hier haben wir gleich die Verheißung, dass wir uns nicht fürchten müssen, dass Dämonen irgendwie uns dann schaden oder uns irgendwie in Mitleidenschaft ziehen. Wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Schwachen werden sie die Hände auflegen und sie werden sich wohlbefinden. Oder die Lutherbibel übersetzt, es wird besser mit ihnen. Und auch die Jakobus 5 Stelle steht, das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten und der Herr wird ihn aufrichten. Also Gebet für Kranke ist biblisch und richtig, aber diese Stellen verheißen nicht, dass alle augenblicklich geheilt werden. Und es bedeutet auch nicht, wenn nicht jeder augenblicklich gesund ist, dass dann diese Hindernisse waren oder Unglauben. Sondern diese Schriftstellen sagen, es wird besser. Augenblickliche Heilung machen natürlich mächtig Spaß. Und das ist großartig und wir werden das auch erleben und haben das auch schon erlebt. Aber es gibt auch diese Phase von Heilung, wo ein Prozess beginnt. Und wenn der Herr sagt, er ist unser Arzt, dann lassen wir ihn doch uns behandeln. Und überlegt mal, wenn man in ärztlicher Behandlung ist, wie viele Termine es da gibt. Ich finde, es gibt immer ein paar zu viel. Weiß nicht, ob ihr das auch schon die Erfahrung gemacht habt. Du machst einen Termin beim Zahnarzt und du kommst hin. Oh, nee, das können wir heute nicht machen. Dann muss ich ihn nochmal bestellen. Ja, dafür hatte ich ja eigentlich den Termin. Und dann musst du nochmal hin. Und dann muss man nochmal nachgucken und nochmal ein bisschen putzen und dann hat man dann Termine. Also wir kennen das bei unseren medizinischen Ärzten. Wir sind in Behandlung. Und genauso glaube ich, dass der Herr uns als unser Arzt behandeln möchte. Was bedeutet? Genauso pünktlich und genauso artig, wie wir zur bestellten Zeit im Wartezimmer sitzen, auch in dem Wissen, dass wir 3 Stunden später dran sind, sind wir bei unserem himmlischen Arzt. Genauso pünktlich, genauso regelmäßig, genauso viel Geduld und wir tun genauso, was unser natürlicher medizinischer Arzt sagt. Das ist ein Schlüssel, ihr Lieben. Lassen wir doch Jesus als unseren Arzt uns behandeln, indem wir genauso treu zu ihm kommen, auf ihn warten Und das Gute ist, ich muss das mal an einem Beispiel demonstrieren, weil ich das selber so erlebt habe. Also er ist jetzt der Patient, ich bin der Arzt, ne? Und der Patient sitzt hier und ich bin der Arzt. Ja, was war gleich Ihr Problem? Klick, 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 klick. Ja, ja gut, ja, da machen wir einen Verband. Ja, da gehen Sie nochmal aus zum Röntgen. Ja, danke, Wiedersehen. Danke, Wiedersehen, hat mich gefreut. Das ist bei Jesus nicht so. Der Herr wird nicht, während er mit dir spricht, in seinen Computer eintippen, was die Abrechnung betrifft. Der Herr wird dir zuhören. Und der Herr wird sich voll und ganz dir widmen. Das ist ein Schlüssel. Genauso Zeit nehmen, genauso auf den Herrn warten und genauso tun, was er uns sagt, ganz persönlich. Vielleicht sagt er uns, du musst mal deine Ernährung ändern. Das und das in diesen Mengen zu essen ist nicht gut. Du musst vielleicht mehr auf deinen Körper achten. Vielleicht sagt uns unser himmlischer Arzt, du brauchst mehr Ruhezeiten, du musst mehr ausruhen, du arbeitest zu viel. Vielleicht sagt der Arzt solche Dinge. Bitte lasst uns genauso gehorsam sein, wie wir bei den medizinischen Ärzten das Rezept bekommen, schnurstracks zur Apotheke gehen, das abholen und das genauso schlucken, wie es draufsteht. Das ist ein Schlüssel. Der Herr ist unser Arzt und wir haben an diesen Schriftstellen gesehen, es heißt nicht, jeder ist schlagartig geheilt, sondern es wird besser werden. Und das ist der Weg, wie wir Heilung empfangen. Dann gibt es eine für meine Begriffe sehr wichtige Schriftstelle, das ist der Psalm 100, Moment, 7, ja, 107, Vers 20. Wer von euch weiß, was da steht, so ganz schnell? Er sandte sein Wort und heilte sie. Er sandte sein Wort und heilte sie, er rettete sie aus ihren Gruben. Also das Wort Gottes können wir nehmen wie Medizin. Derek hat darüber ein Buch geschrieben, wenn ihr das nicht habt und mit Krankheit kämpft, kauft das. Wort Gottes wie Medizin nehmen. Das bedeutet dreimal am Tag das richtige Sprechen und das richtige Beten. Während des Heilungsprozesses gezielt Schriftstellen beten und proklamieren. Und wir können den Heiligen Geist bitten, dass er uns die treffende Stelle offenbart, die genau unsere Situation betrifft und beschreibt und was das Wort darüber sagt. Man kann es im Vergleich so ausdrücken, wenn wir das tun, dass wir unseren Stecker in der Kraftsteckdose Gottes lassen. Und es hilft uns, Attacken des Feindes auf unseren Glauben abzuwehren, weil der Schmerz wird vielleicht stärker oder die Schwäche wird schlimmer. Und es kommen Attacken auf unseren Glauben, dass Gott uns nicht heilen will, dass er uns vergessen hat oder dass er uns für irgendwas bestraft oder was auch immer. Wort Gottes als Medizin nehmen, das ist auch ein Weg, wie wir genesen, wie wir heilen, Heilung empfangen. Er sandte sein Wort und heilte sie. Das Wort Gottes als Medizin nehmen. Und so lustig oder primitiv, wie es vielleicht klingt, dreimal täglich. Große Männer im Wort Gottes haben ohnehin solche Gebetszeiten gehabt. Dreimal täglich Wahrheit beten und Wahrheit sprechen. Das bleibt nicht ohne Wirkung. Unser Glaube wird stark. Dann schauen wir uns Schriftstelle an aus Sprüche 3. Ich lese ab Vers 5. Vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen. Und stütze dich nicht auf deinen Verstand, auf allen deinen Wegen, erkenne nur ihn, dann ebnet er selbst deine Pfade. Sei nicht weise in deinen Augen, fürchte den Herrn und weiche vom Bösen. Also wenn ihr das aufmerksam lest, seht ihr, dass in dieser Passage schon ganz viele Heilungshindernisse genannt sind. Weiche vom Bösen. Das ist Heilung für deinen Leib. Ganz konkret, es ist Heilung für unseren Körper. Labsal für die Gebeine. Auf den Herrn vertrauen. Und zwar von ganzem Herzen. Sich nicht auf den Verstand zu verlassen. Was der Verstand alles weiß, wie solche Krankheiten verlaufen und wie das dann immer endet und wie das unumgänglich ist. Vertrauen auf den Herrn. Auf allen deinen Wegen erkenne nur ihn. Vielleicht gibt es in unserem Leben Dinge, die dem Herrn nicht gefallen und wo wir auf anderen Wegen sind. Sei nicht weise in deinen Augen, fürchte den Herrn, weiche vom Bösen, das ist Heilung für deinen Leib. Eine weitere Stelle, Sprüche 4, Vers 20. Mein Sohn, auf meine Worte achte, meinen Reden neige dein Ohr zu, lass sie nicht aus deinen Augen weichen, bewahre sie im Innern deines Herzens. Denn Leben sind sie denen, die sie finden, und Heilung für ihr ganzes Fleisch, für unseren Körper. Ich finde es sehr ermutigend, dass Gott sich ausdrücklich um unseren Körper kümmert, der vergänglich ist und den wir verlassen werden. Hier haben wir dasselbe mit anderen Worten. Wir sollen ihm zuhören, seinem Reden, seinen Worten, ihm zuhören. Und ich komme dann noch auf die Macht von Worten von Autoritätspersonen. Ihm zuhören. Bei Krankheitsdiagnosen ist das sehr entscheidend. Ihm zuhören. Was ist sein Plan für mein Leben? Was sagt er über mein Leben? Und dem neigen wir unser Ohr zu. Was auch impliziert, wir hören nicht anderen Dingen zu, sondern ihm. Und wir lassen das nicht aus unseren Augen weichen. Wir erlauben nicht, dass Umstände, wilde, finstere Gedanken das aus unserem Blickfeld schieben können. Wir bewahren das im Inneren unseres Herzens. Im Inneren des Herzens Dinge zu bewahren bedeutet, dass wir gedanklich damit umgehen. Und dann steht wieder, Leben sind sie, die sie finden, und Heilung für ihr ganzes Fleisch. Eine weitere Schriftstelle, dass die Worte Gottes für unser Leben Heilung bedeuten für unseren Körper. Jesaja 58. Jesaja 58, Vers 8. Das ist ja noch recht geläufig, diese Stelle. Da steht, dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte und deine Heilung wird schnell sprossen. Und das dann bezieht sich ja auf das, was davor steht. Nämlich auf dieses Fasten, was dem Herrn gefällt. Ungerechte Fesseln lösen, da sind wir wieder bei den Hindernissen, anderen vergeben. Anderen nicht zu vergeben bedeutet, ihnen in Fesseln zu lassen, ihre Fesseln zu belassen, sie in Gefangenschaft zu halten. Die Knoten des Joches zu öffnen, Leute aus Schuld entlassen, Leute aus Festlegungen entlassen, der ist immer so. Gewalttätig Behandelte als Freie zu entlassen und dass er jedes Joch zerbrecht. Besteht es nicht darin, dein Brot dem Hungrigen zu brechen und dass du heimatlose Elende ins Haus führst, wenn du einen Nackten siehst, dass du ihn bedeckst und dass du dich deinem Nächsten nicht entziehst. Das alles ist das richtige Fasten vor dem Herrn. Zuvor sagt der Herr, ein Fasten, wo ihr Asche auf dem Haupt habt und euch beugt wie eine Binse und äußerlich ganz demütig aussieht, das hat für mich keinen Wert. Sondern das ist für mich ein Fasten. Ungerechte Fesseln lösen, Knoten des Joches zu öffnen, gewalttätig Behandelnde entlassen, jedes Joch zerbrechen. Und darauf steht die Verheißung, dass unsere Heilung schnell sprost. Ich möchte im letzten Teil auf ein paar Sachen eingehen, was unsere Verbindung oder Beziehung zu unserem Gesundheitswesen betrifft, was die Pharmaindustrie betrifft. Was da geschieht, ich habe da allerhand Zeit dafür verwendet, das Dinge zu recherchieren, Dinge nachzulesen, und ich bin weit davon entfernt, zu Verschwörungstheorien zu glauben oder die zu bestärken. Verschwörungstheorien gibt es sehr viele. Es gibt zum Beispiel eine Verschwörungstheorie, die wirklich Anhänger findet, dass die Stadt Bielefeld in Deutschland gar nicht existiert. Also wer so ein bisschen Faible hat für Verschwörungstheorien, weiß das, dass es Bielefeld eigentlich gar nicht gibt. Also davon bin ich weit entfernt. Und es gibt da auch verschiedene Bücher aktuell am Markt, wo ich doch bei manchen Passagen zur Vorsicht mahnen würde, ob man das alles so glauben kann. Und ich bete und hoffe, dass der Heilige Geist mir Gnade gibt, das richtig ausdrücken zu können und dass wir dort weder zum einen noch zum anderen Seite vom Pferd runterfallen, dass wir da irgendwie in der Mitte bleiben. Ich glaube, dass wir alle, besonders eben in unserer doch wohlhabenden westlichen Gesellschaft, von Kindesbeinen an geprägt sind, dass körperliche Krankheit automatisch in unserem Gedankengut, in unserer gedanklichen Prägung automatisch den Rückschluss ergibt, ich muss zu einem Arzt. Ich glaube, dass das ziemlich umfassend für jeden von uns zutrifft. Und dass man das so von klein auf lernt und gewöhnt ist. Du bist krank und gehst zum Arzt. Und diese Abfolge, ich denke, die kennen wir. Es gibt Symptome. Also auf Deutsch, es tut weh. Na? Symptome. Wir gehen zum Arzt. Wir erhalten eine Diagnose. Mit dem Ergebnis, wir nehmen Medikamente. Ich denke, das ist die vertraute Abfolge von Geschehnissen, die wir kennen und wie wir geprägt wurden und wie es der Stolz schon zu DDR-Zeiten war, was wir für ein Gesundheitssystem haben und auch heute, dass ja herausgestellt wird, dass die westliche Welt da so was Tolles hat. Wir haben ein Symptom, wir gehen zum Arzt, wir erhalten eine Diagnose, wir nehmen Medikamente. Und ich möchte uns einfach sensibilisieren und wach machen, dass diese Abfolge nicht unbedingt immer richtig ist und dass wir als Kinder Gottes nicht gemäß dieser Abfolge leben müssen. Ich sage nicht, dass das in jedem Falle verboten ist. Ich möchte bloß uns dafür wach machen, dass wir selber auf dem Hintergrund der Zusagen Gottes, auf dem Hintergrund des Wirkens von Jesus und auf dem Hintergrund seines Opfers darüber nachdenken, ob das so sein muss. Obwohl wir das beste Gesundheitssystem aller Zeiten haben und man rein von der Forschung her sagen kann, dass die Medizin noch nie so weit war wie heute, haben wir gleichzeitig so viele Kranke wie noch nie in der Geschichte der Menschheit. Das ist einfach eine Tatsache. Also um ein paar Zahlen zu nennen, das Ganze etwas deutlicher zu machen, da gibt es eine Statistik aus der USA und da waren 1929 nahm ein Einwohner der USA im Durchschnitt 2 Medikamente. Das war 1929. Im Jahr 2006 nahmen Kinder im Alter zwischen 10 und 18 im Durchschnitt 4 Medikamente. Im Alter zwischen 19 und 64 im Durchschnitt 11 Medikamente und Leute über 65 nehmen im Durchschnitt 28 Medikamente, im Durchschnitt. Und diese Statistik beruht allein auf verschreibungspflichtige Medikamente. Die Amerikaner lieben ja noch Unmengen Nahrungsergänzungsmittel zu nehmen, die sind da gar nicht erfasst. Wir reden nur von verschreibungspflichtigen Medikamenten, 28 pro Person über 65. Und ich lese euch ein paar Zahlen vor von Statistiken von Webseiten aus dem Internet. Im Jahr 2008 lag der Gesamtanteil, der Marktanteil der rezeptpflichtigen Medikamente bei 84%, nur 16% entfielen auf rezeptfreie Medikamente. Apotheken machten in 2009 einen Arzneimittelumsatz von mehr als 25 Milliarden Euro in Deutschland. 2009 gab jeder Deutsche pro Kopf 515 Euro für Pharmazeutika aus. 2 Jahre zuvor lagen die Arzneimittelausgaben laut Bundesvereinigung Deutscher Apothekenverbände bei 478 Euro pro Person. Die Pharmaproduktion in Europa, Japan und den USA konnte zwischen den Jahren 1990 und 2008 mehr als verdoppelt werden. Im Jahr 1990 wurden Pharmazeutika im Wert von 136 Milliarden Euro produziert. Im Jahr 2008 waren es 358 Milliarden Euro. Den höchsten Anteil ausgewählter Länder in der Pharmaproduktion hielten im Jahr 2008 die USA mit 34%. Dahinter folgten Japan mit 11%, Frankreich mit 10%, Deutschland mit einem Anteil von 8% auf dem 4. Platz. Gibt eine Zahl, dass in Deutschland pro Jahr 29.000 Tonnen Arzneimittel verkauft werden. 29.000 Tonnen. Und ich sehe das auch in Osteuropa oder in Russland, dass die bestfunktionierendsten Geschäfte sind Apotheken oder Geschäfte, wo man Medizin kaufen kann, wo zumal man in solchen Ländern eben alles kaufen kann, auch ohne Rezept. Dann möchte ich uns etwas vorlesen. Also ich habe das viel recherchiert und diese Quelle scheint mir relativ verlässlich, dass wir das zumindest einmal gehört haben. Ich möchte, dass wir einfach dieses vorbehaltlose Vertrauen in das Gesundheitssystem, dass wir das ablegen und hinter uns lassen. Ich lese uns mal einen kurzen Abschnitt vor. Die Manager von Pharmafirmen finden immer neue Strategien, um ihre Umsätze zu steigern. So wurde beispielsweise der Grenzwert des Gesamtcholesterins, und das haben wir alle schon mal gehört, Cholesterinspiegel zu hoch, du bist zu fett, du musst abnehmen, oh, hoher Blutdruck, ganz gefährlich. Cholesterin, ein Wort, was wir, denke ich, vor 20 Jahren alle noch nie gehört hatten. Der Grenzwert des Gesamtcholesterins wurde im Laufe der Jahre immer weiter abgesenkt. Zunächst in den USA und dann in anderen Ländern. Früher galt der Cholesterinwert von 280 Milligramm pro Deziliter Blut als zu hoch. Dann wurde er auf 240 und später auf 200 abgesenkt. Durch diesen Trick wurde plötzlich das halbe Volk zu Risikopatienten und behandlungsbedürftig. Die Statinumsätze stiegen daraufhin ins Unermessliche. Eine Ernährungsumstellung und körperliche Betätigung wurden von den meisten Patienten nicht akzeptiert. Also ich bringe hier nur kurze Auszüge, Schlaglichter. Es gibt da endlos viel mehr Material und verschiedenste Arten von Quellen, wo ich glaube, der Wahrheitsgehalt dieser Dinge ist sehr, sehr hoch, dass Grenzwerte bewusst nach unten korrigiert werden, weil es einfach größere Bevölkerungsgruppen plötzlich behandlungsbedürftig einstuft. Und ich frage dich, du musst mir darauf keine Antwort geben, sondern dir selbst. Stell dir vor, du gehst zum Arzt und du fühlst dich normal. Also ich bin mal vor einiger Zeit zum Arzt gegangen und habe so einen über 40 Test gemacht, weil das die Bedingung war, dass mich der Arzt nimmt. Und da dachte ich, gut, dann machen wir das halt. Und du gehst dahin und bis dahin fühltest du dich normal und gut. Und dann würde der Arzt mit besorgten Sicht dir tief ins Auge blicken und sagen, also wir haben hier einen Wert bei Ihnen festgestellt, der ist total außer der Norm, da ist allerhöchste Gefahr, da müssen wir unbedingt was unternehmen. Frag dich selbst, wie das auf dich wirkt. Was macht das mit dir? Aussagen von Autoritätspersonen sind zum einen attraktiv und sie haben Macht. Und ich möchte uns dafür sensibilisieren, wer legt denn fest, welcher Cholesterinspiegel zu hoch ist? Und wir haben gerade gehört, das wurde über die letzten Jahre mehrmals korrigiert. Und wie viele Menschen, die nur dem Arzt vertrauen, weil die Prägung einfach da ist, allein nur der Mediziner ist ganz allein auf weiter Flur der, der irgendwas mit körperlichen Dingen oder körperlicher Krankheit bei dir helfen oder tun kann. Wie viele Menschen wurden aufgrund, dass Grenzwerte festgelegt und verschoben wurden, behandelt mit Medikamenten? Ich lese uns noch was anderes vor. Wenn ein Kind einen Wert von 200 hat, ist das bedenklich, sagte der Köln praktizierende Arzt Walter Dresch. Aber wenn ein 50-Jähriger einen Wert von 250 hat, dann ist das ein Idealwert. Im Buch Der Pharma-Bluff von Marcia Angel wird auch über die Veränderung der Definition des Bluthochdrucks berichtet. Jahrelang galt ein Bluthochdruck von 140 zu 90 als Grenzwert. Dann entschied ein US-Gremium, eine zusätzliche Kategorie, die Prähypertonie, einzuführen. Darunter versteht man einen Blutdruck zwischen 120 zu 80 und 140 zu 90. Nun wurden plötzlich die meisten Menschen behandlungsbedürftig. Dann habe ich noch aus einem anderen Fachbuch einen Auszug. Eng mit den verschiedenen Formen des DCT-Marketings verbunden sind Strategien, die als, und jetzt kommen englische Namen, bekannt worden sind. Hierbei wird durch Erfindung neuer Krankheitsbilder ein Markt für bestimmte pharmazeutische Produkte überhaupt erst geschaffen. Möglich ist dies durch Neudefinition diagnostischer Kriterien oder durch Dramatisierung milder Symptome oder auch durch Uminterpretation normaler körperlicher und seelischer Befindlichkeitsstörungen in krankheitswertige und behandlungsbedürftige Zustände. Also mit anderen Worten, körperliche und seelische Befindlichkeitsstörungen werden eingestuft als krankheitswertige und behandlungsbedürftige Zustände. Was bedeutet, bis zu der Einstufung war es nicht so ein Problem wie nach der Einstufung. Und das macht etwas mit uns. Und ich möchte uns sehr ermutigen, dass wir aufhören, solchen Dingen vorbehaltlos zu glauben und die in unser Herz fressen lassen. Ich war jetzt beim Arzt, mir ging es bis dahin auch gut, aber plötzlich weiß ich habe zu hohen Blutdruck. Und da das ganz gefährlich ist, muss ich jetzt unbedingt was dagegen unternehmen. Und das ist die Information, die in unser Herz frisst. Und während das frisst, rückt das, was in diesem Buch steht, irgendwo ganz weit weg. Und dafür möchte ich uns wach machen. Ich bin weit davon entfernt, dass die ganze Medizin sinnlos ist oder dass wir die nicht brauchen. Und ich schätze sehr Ärzte, die ihre Arbeit tun. Und wir haben selber, ich persönlich und unsere Familie, genossen, dass Chirurgen operieren können und Dinge, Verletzungen, endlose Fußballverletzungen zum Beispiel, behandeln konnten und unsere Kinder sich wieder wohlfühlen. Aber ich möchte, dass wir sensibler werden und wacher und sehen, was da geschieht. Es ist ja auch in diesem Artikel geschrieben, dass dann plötzlich Dinge als krankheitswertig und behandlungsbedürftig eingestuft werden. Dies geschieht nicht nur durch Einflussnahmen auf den professionell-medizinischen Fachdiskurs, sondern auch durch die eben beschriebene Werbe- und Öffentlichkeitsarbeit, die Störungen problematisiert und darüber solche Umdeutungen evoziert. Als eine weitere Methode wurde die Publikation hypothetischer Fälle und Patientenprofile, die die bisherigen diagnostischen Kriterien schleichend verschieben, dokumentiert. Dass derartige Kampagnen bei den Adressaten tatsächlich zu veränderten Selbstwahrnehmungen führen und über die so provozierten oder verstärkten Erkranktseinsgefühle einen Bedarf an den fraglichen pharmazeutischen Angeboten generieren, wird durch die bislang vorliegenden Studien wenigstens nahegelegt. Ebenso wie der fragwürdige Gesundungsgewinn, der damit für die vermeintlichen Patienten einhergeht. Also wer das möchte, ich habe ja auch überall die Quellen dazu. Die Macht der Diagnose. Die Gesellschaft, die Medien, Regierungen, medizinische Fakultäten und die Pharmaindustrie haben Ärzte zur konkurrenzlosen Autorität in Bezug auf Gesundheit gemacht. Und ich denke, wir kennen das alle. Fragen Sie Ihren Arzt, ehe Sie ins Schwimmbad gehen, ehe Sie Riesenrad fahren, ehe Sie den und den Sport machen, ehe Sie in das Land reisen. Fragen Sie Ihren Arzt. Fragen Sie Ihren Arzt, ist das gut? Können Sie das tun? Fragen Sie Ihren Arzt. Das Wort Gottes sagt im Sprüche 18,21, Tod und Leben sind in Gewalt der Zunge. Tod und Leben sind in der Gewalt der Zunge. Und wer sie liebt, wird ihre Frucht essen. Die Macht der Diagnose. Und bitte lasst uns das unterscheiden. Es ist ein Unterschied. Du hast dich verletzt, hast einen riesengroßen Schnitt, du blutest, du fährst zur Notaufnahme und es wird zugenäht. Das ist das eine. Das andere ist, plötzlich werden Dinge festgestellt, von denen du bis dahin nichts gespürt hast. Und plötzlich bekommst du Medikamente verordnet und sollst die jetzt nehmen, ohne dass irgendetwas sich verändert hätte. Aber schon alleine durch die Worte, die gesprochen wurden, merkst du, ach ja, stimmt, genau, also an der Stelle hat's schon doch, ja, jetzt mag ich es auch, jetzt kriege ich mit, da war schon irgendwie was komisch. Die Macht der Diagnose. Deshalb ist mir das so wichtig, lassen wir doch Jesus als unseren Arzt uns behandeln und dass er uns sagen darf, was wir tun sollen und dass wir das Wort Gottes aussprechen. Ich hatte das Beispiel, glaube ich, schon mal erzählt. Ich will es gerne nochmal erzählen, weil es für mich persönlich eine ganz, ganz tiefe Erfahrung war, welche Macht Worte haben. Als ich damals diesen schweren Motorradunfall hatte und allerlei Verletzungen, aber die größte Verletzung war, dass mein rechtes Ellbogengelenk zertrümmert war und da wurden einige Drähte und Schrauben und Sachen eingesetzt. Und vor der Operation, bevor ich dann in die Narkose ging, der Chirurg sich nicht sicher war, ob er den Arm überhaupt retten kann. Also ich bin letzten Endes in der Narkose gekommen mit dem Gedanke, ich könnte ohne rechten Arm wieder aufwachen. Zumindest ohne rechten Unterarm. Und dann wurde operiert. Und dann war diese Aufwachphase aus der Narkose und zu DDR-Zeiten war das alles noch etwas grober und die Narkosen noch nicht so wie heute. Und ich weiß, dass es mir extrem übel war und ich lieg da im Bett und irgendwie fingen meine Augen langsam an, wieder ihre Arbeit aufzunehmen. Und ich lag so auf dem Rücken und der Arm war so hochgebunden in so einer Gipslongette. Und alleine als ich meine Augen aufmachte und sah meine rechte Hand, das war schon, Gott sei Dank, mein rechter Arm ist noch da. Und wenige Minuten danach, plötzlich taucht ein Gesicht in meinem Gesichtsfeld auf. Eine Ärztin habe ich bis dahin nicht gesehen und wusste nicht vom Moment, wer das war. Und sie beugte schon mein Gesicht und ich höre diese Worte, als wäre es gestern gewesen. Aber dass der Arm steif bleibt, das wissen Sie, ja? Exakt so hat sie das gesagt. Ich höre das heute noch. Jetzt ist der Moment der Entscheidung, ihr Lieben. Es gibt bei jeder Krankheit, bei jedem Symptom, was kommt, gibt es die Phase der Entscheidung. Du entscheidest, wo das hingeht. Ich hatte damals weder die Lehre, noch war ich ein guter Christ. Ich war schon von neuem geboren, aber wir haben damals doch anders gelebt, als es so in der Schrift steht. Aber der Heilige Geist hat mir geholfen. Das habe ich Jahre später erst registriert. Jahre später beim Lesen von Derek Prinz Büchern wurde mir klar, was da ablief. Wie der Geist Gottes da auf mich aufgepasst hat. Ohne nachzudenken, kam wie aus der Pistole geschossen, dass ich sagte, der Arm bleibt nicht steif. Da wird genau wie vorher. Das kam sofort. Da sagte sie, na wenn Sie das glauben, dann ist ja gut. Das war die Entscheidung. Das war die Entscheidung. Worte haben Macht. Ich habe dann ja einen sehr, sehr langen Krankheitsverlauf gehabt, weil es ein offener Bruch war. Und damals war man der Meinung, dass man offene Brüche tagelang einbindet. Selbst wenn der Patient sich krümmt vor Schmerzen, der Verband bleibt zu. Und als er dann endlich abgemacht wurde, war das Fleisch verfault und es roch auch so. Und dann brauchte das Monate, bis es geheilt ist. Aber der Arzt bezeugte mir damals nach diesem fast ein Jahr, wie das brauchte, also dass sie ihre Finger bewegen können und dass sogar das Gefühl zurückgekommen ist, ich habe ja damals als Schleifer gearbeitet und ohne Gefühl in den Fingern kannst du den Beruf nicht ausüben, das ist ein Wunder. Das geht medizinisch nicht, weil das alles durchtrennt war. Und es brauchte ein paar Monate, bis, also ich konnte direkt nach der OP eine Nadel in meine Hand stecken, war nix. Nach ein paar Monaten fing es an zu kribbeln. Und das weiß ich heute, dass der Herr mich behandelt hat in dieser Zeit. Es ging nicht schlagartig, aber der Herr hat mich geheilt. Und das sind solche Momente. Da kommt die Ansage, dass der Arm steif bleibt, das wissen Sie. Und der Heilige Geist, bin ich so dankbar, hat mir so geholfen, der Arm bleibt nicht steif. Niemals. Na, das ist ja schön, wenn Sie das glauben. Worte haben Macht. Und die Worte von Autoritätspersonen üben Faszination aus. Ich möchte euch sehr ermutigen, ihr jungen Eltern, wenn mit euren Kleinen irgendwas nicht gut ist und der Arzt da Diagnosen stellt, achtet darauf, welche Worte lasst ihr in euer Herz dringen, welches Wort hat Gewicht, wer ist der Herr, wird der Herr einfach tatenlos zuschauen, dass ein Kind von uns ganz furchtbar krank wird, wird er nicht. Lasst uns auf den Herrn vertrauen. Ich glaube, viele Menschen wurden und werden krank durch gedankliche Festlegungen. Alleine dieses Gerede, jedes Jahr, wenn Herbst wird, ja, jetzt kriegen wir wieder einen Schnupfen und es kommt wieder die Grippewelle. Und dann kommt die Grippewelle. Wenn du sie einlädst, wird sie kommen. Wenn du die Grippewelle nicht einlädst, dann kommt sie eben nicht. Wir brauchen ein festes Vertrauen auf den Herrn und eine große Wachsamkeit in Bezug auf Worte über unseren Gesundheitszustand. Jesus will und kann der Herr unseres Lebens sein und wird in absolut jedem Bereich für uns sorgen. Er wird es tun. Er hat gesagt, er ist unser Arzt. Ich möchte euch noch ein paar aktuelle oder fast aktuelle Beispiele nennen. Könnt ihr euch noch an die Schweinegrippe erinnern? Ich habe hier einen Artikel aus der Zeitung Die Welt. Also wer gerne Nachrichten liest, die ziemlich solide sind und gut recherchiert, guckt auf die Website von der Zeitung Die Welt. Da gibt es einen Artikel, der enorme Schaden der Pandemie, die keine war. Hunderte von Millionen Euro hat die Schweinegrippe-Panik allein in Deutschland gekostet. Inzwischen gestehen sich viele Experten ein, dass es leichte Sommergrippen ähnlich wie H1N1 wohl schon häufiger gegeben hat. Nur hat sie bisher niemand bemerkt. Für die jüngste Hysterie gibt es einen Schuldigen. Sie erinnern sich noch, vor wenigen Wochen lag nur ein Wort auf unseren Lippen, Schweinegrippe, und heute kräht kein Hahn danach. Was ist aus ihr geworden? Ein paar Krankheitsfälle wohl im Februar noch, und dann ist sie an uns vorbeigezogen. Eine Pandemie hat es nicht gegeben. Alle Vorsorge, der Millionen Euro Kraftakt für die Impfungen, ein Gemeinschaftswerk von Gesundheitsbehörden, Ministerien, Krankenkassen und Herstellern von Bund und Ländern hat sich als völlig unnötig erwiesen. Der Schaden ist enorm. Auf mindestens 700 Millionen Euro werden die Kosten der bestellten Impfserien geschätzt, von denen noch nicht einmal ein Zehntel verbraucht wurde. Und ein Großteil bis März, das war im Jahr 2010, erst noch produziert werden muss. Noch Ende Oktober 2009, als der Höhepunkt der Ansteckungswelle schon überschritten war, haben die Länder 18 Millionen Dosen bestellt. Die letzten Serien werden im März verimpft werden können, falls dann überhaupt noch jemand weiß, wie sich H1N1 buchstabiert. Ich erinnere mich gut, dass das von Fachleuten und Experten als absolut wasserdicht und wissenschaftlich bestätigt war. Wir können bei Weitem nicht mehr glauben, bloß weil das Wort wissenschaftlich davor gesetzt wird, dass das alles stimmt, was danach gesagt wird. Umso erstaunlicher, dass in den vergangenen 4 Monaten unter 8 Milliarden Erdenbürger immer ausgerechnet jene Handvoll Menschen aufgespürt wurden, bei denen die Ursache der Abgeschlagenheit nicht ein Schnupfen, sondern die Schweinegrippe gewesen sein soll, und zwar selbst dann noch, als offiziell schon gar keine Infizierten gezählt wurden und die Tests auf das Virus längst nicht mehr für jeden angeboten wurden. Plötzlich wurde jeder Halsschmerz der Schweinegrippe zugeschlagen, ein Grundschüler kam mit erhöhter Temperatur nach Hause, ein panischer Anruf der Eltern und schon wieder blieb eine ganze Klasse wegen Schweinegrippe in Anführungszeichen zu Hause. In den USA haben die Behörden auf diese Weise die Zahl der Schweinegrippeopfer ruckartig vervierfacht. Sie führten eine neue Zählweise ein. Mitgezählt wurde ab Mitte November plötzlich jede ältere Person, die allem Anschein nach an der Grippe gestorben ist. Auf diese Weise wurde jedes Opfer einer Lungenentzündung zum Schweinegrippetoten. Ein besonderer Umgang mit einem Krankheitserreger sieht anders aus. Ein besonderer Umgang. Wo hat der große Zug der politisch Korrekten, die Schweinegrippe walzt die Menschheit nieder Hysterie, eigentlich seinen Anfang genommen? Es ist die Weltgesundheitsorganisation WHO und ihre Leiterin Margaret Kahn. Dieselbe Frau, die den Fehler beging, das tatsächlich gefährliche SARS-Virus, SARS, zu unterschätzen und dafür zu Recht hart kritisiert worden war. Nun stufte sie bei der nächstbesten Gelegenheit die Schweinegrippe als Pandemieerreger und als Bedrohung für die Menschheit ein und rückte dafür sogar extra die Pandemiekriterien zurecht, frei nach dem Motto, der Erreger ist nicht tödlich, egal, dann streichen wir eben den Mortalitätsfaktor in den Bedingungen, die eine einfache Krankheitswelle zur weltweiten Bedrohung ausweiten. Wie man in Zukunft damit umzugehen hat, dass den neuen Kriterien zufolge jede gewöhnliche Grippewelle automatisch zur Pandemie wird, darüber wird man sich bei der WHO wohl noch den Kopf zerbrechen müssen. Inzwischen gestehen sich viele Experten ein, dass es leichte Sommergrippen ähnlich wie H1N1 vermutlich schon häufiger gegeben hat. Nur hat sie bis dahin niemand bemerkt. Dann gibt es noch einen Artikel aus Spiegel Online, wie die WHO das Vertrauen der Verbraucher verseucht. hat die Pharmaindustrie die Schweinegrippe-Panik mit Zahlungen an Wissenschaftler geschürt? Fragezeichen. Drei Seuchenexperten der Weltgesundheitsorganisation haben Geld von Konzernen erhalten. Jetzt verteidigt sich die WHO in einem offenen Brief für Transparenz, sorgt sie damit aber nicht. Und dann werden dem Artikel noch Umsatzzahlen genannt, vor allen Dingen von GlaxoSmithKline, ein englischer Pharmakonzern, was für Millionenbeträge daran verdient wurden. Und es gibt die zumindest Vermutung, dass von der Pharmaindustrie Leute gesponsert wurden, das zu einer Pandemie zu erklären, um den Impfstoff verkaufen zu können. Und die neueste Story auf dem Gebiet ist, dass jetzt kanadische Wissenschaftler herausgefunden haben, dass der H1N1-Impfstoff gut ist gegen jede Krankheit, weil er angeblich einen allumfassend wirksamen Antikörper hervorbringt. Weil die Millionen Impfdosen jetzt keiner will, kommt gerade jetzt, wo das Zeug steht und dem Verfall nahe ist, kommt jetzt die Information, der Impfstoff ist gut gegen alles, den können wir kräftig verimpfen. Also, es gibt solide Ärzte und Mediziner und wir können froh sein, dass wir so die Möglichkeit haben, dass es Operationen gibt, dass uns auf dem Gebiet geholfen wird. Aber ich möchte unser Denken, unsere ganze Haltung sensibilisieren. Wir können unmöglich alles glauben, was in den Medien gesagt wird. Dieses Schweinegrippe-Ding war eins von mehreren in den Jahren zuvor. Vorher hatten wir die Vogelgrippe. Das Jahr zuvor war die Maul- und Klauenseuche. Und das nimmt dann solche grotesken Formen an. Ich kann mich noch gut erinnern, ich fuhr damals von der Grenze Ukraine nach Polen und dann war so ein Becken und da war Stroh drin und Schlamm und ich musste mit dem Auto durch diesen Schlamm fahren, weil dann die Reifen von der Maul- und Klauenseuche-Erreger gereinigt sind. Solche Formen nimmt das dann an. Und das wird ganz ernst getan und durchgeführt. Wo ich sage, geht's euch noch gut? Hier ist ein Dreckbecken mit Stroh drinne. Und das verhindert jetzt, dass wir da mal einen Klauenseuche bekommen. Also lasst uns diese Dinge ins Auge schauen. Es gibt da zahllose Berichte und Dinge über solche Vorgänge. Es ist eine Tatsache, dass Pharmakonzerne Medikamente, mit denen sie schon Milliarden Euro oder Dollar verdient haben und die zum Beispiel in Schwellenländern oder Dritte Weltländern wirklich gebraucht würden, immer noch eisern absolut hochpreisig verkaufen, obwohl die Forschung und alles, was damit zusammenhängt, schon 100-mal bezahlt ist. Insofern der Gedanke, das gesamte Gesundheitssystem ist da, um mir zu helfen, das ist absurd. Die Motivationen hinter dem Ganzen sind anders. Und deshalb lasst uns lernen, dem zu vertrauen, was das Wort sagt. Und dass wir diesen Moment der Entscheidung, wir haben Symptome, es geht uns nicht gut, wir spüren, irgendetwas ist im Anmarsch. Irgendwas kommt auf mich zu. Wir entscheiden, wie das Ganze weitergeht. Es gibt eine Phase von Entscheidung. Du entscheidest, wie du redest und wie du dich darauf einlässt, wie es weitergeht. Es ist ein Unterschied, ob ein Symptom kommt und du das mit offenen Armen willkommen heißt oder ein Symptom kommt und du stehst auf und sagst im Namen Jesu, nein, ich werde nicht krank. Nein, ich bekomme keine Erkältung. Nein, das wird nicht geschehen. Das ist ein Unterschied. Der Herr ist es wert, dass wir ihm unsere Gesundheit anvertrauen. Ich war so begeistert, auch im Zusammenhang mit unserer Tochter, dass wir da auf einen Arzt getroffen sind, der für meine Begriffe vorbildlich solche Dinge bewertet. Und da sagt, ja, wir haben hier diesen Test. Und hier und die in die Spitze. Die kann das und das bedeuten. Aber vielleicht muss bei ihrer Tochter die Spitze immer so sein. Dachte ich, ja genau, der hat recht. Das war mal ein Arzt, der nicht darauf rumgeritten hat, das ist das Muster, das ist wissenschaftlich belegt, weil es oft nur mangelhaft ist oder gar nicht. Und alles, was da jetzt nicht reinpasst, ist krank. Das hat mich sehr beeindruckt. Das hat mir diesen Mann sehr sympathisch gemacht. Es kann ja sein, diese Spitze in dem EEG muss bei Ihrer Tochter so sein, einfach weil das bei Ihrer Tochter so ist. Also, der Herr hat gesagt, dass er unser Arzt ist. Und wenn wir krank sind, sei ermutigt, ganz neu dein Vertrauen auf den Herrn zu setzen und unternimm diese praktischen Schritte. So wie wir Arztbesuche einhalten, wie wir diese Termine wahrnehmen, wie wir auf den Arzt warten, wie wir tun, was er sagt, wenn der Arzt Massagen verschreibt, wir gehen zur Physiotherapiepraxis, wir nehmen die Massagen. Lasst uns genauso tun, was der Herr uns sagt. Lasst uns dafür Zeit nehmen. Oftmals kommt Heilung nicht, weil wir nicht mal die Zeit haben, dafür zu beten. Oder nur mal so ganz schnell kurz. Und es ist ein Unterschied, auf den Herrn zu vertrauen und sich behandeln zu lassen oder auf die Medizin zu vertrauen. Das ist ein Unterschied. Vielleicht erinnert ihr euch, ich hatte ja vor Jahren mal in meinem rechten Arm dann solche extremen Schmerzen über lange Zeiträume. Ich konnte nicht mal Klavier spielen. Und wenn man über Wochen schwere Schmerzen hat, ist das extrem zermürbend und anstrengend. Und es legt sich aufs ganze Gemüt. Und ich weiß, wie sich das anfühlt. Und ich erinnere mich, bin damals zum Arzt gegangen und er hat mir ungefähr erklären können, was das ist. Es sieht aus, als ob das so eine Sehnenansatzentzündung ist. Und die kann chronisch sein. Und da gibt es einen bestimmten Ort, das zu operieren. Aber ich bin immer dafür, das Messer kommt zuletzt, wenn nichts mehr anders geht. Ich schlag dir vor, mach eine Bestrahlung. Und Bestrahlung war, zumindest in DDR-Zeiten hat man das schneller gemacht, lockerer genommen. Jetzt warnt man natürlich da auch mehr vor den Nebenwirkungen, all das. Ich hatte mich dazu entschieden, habe Bestrahlung bekommen, konkret für den rechten Arm, war da hier in Zwickau in der Strahlenklinik. Und dort habe ich einen alten Schulfreund wieder getroffen. Da ging, ich glaube, ein oder zwei Jahrgänge unter mir in der Schule. Und sein großer Bruder war mit mir in der Klasse, darum kannten wir uns. Und er leitet die Strahlenklinik oder hat sie derzeit geleitet. Und ich hatte diese Termine. Und das ist ja, da merkst du ja nichts und das geht nur ein paar Sekunden. Und ja, hoffen wir mal, dass da überhaupt ein paar Strahlen rauskommen. Und ich erinnere mich noch, ich fuhr zu so einer Bestrahlung hin. Und ich hatte keine Furcht, dass man das jetzt irgendwie mal weiß, wie schadet. Und im Auto betete ich, ich sage, Herr, ich würde so gern die Schmerzen los sein wollen. Ich bitte dich, dass du mich heilst. Ich flehe dich an, ich halte es bald nicht mehr aus. Und wenn das jetzt mit der Bestrahlung dazu hilft, bitte. Bitte, Herr, ich vertraue auf dich. Du kannst das. Mach mich davon frei. Dann waren diese Termine, ich weiß nicht mal wie viel, aber es war ein Zeitraum von ein paar Wochen. Und dann gab es ein Abschlussgespräch der Behandlung. Und dann saßen wir da und weil wir uns kannten, waren wir Bardu. Und dann sagt er, und wie fühlst du dich denn jetzt? Ich sage, also erste Sonne, die Schmerzen sind total weg. Also wirklich, vom Feinsten deine Behandlung. Sagt er zu mir, also mal ganz ehrlich, wenn die Schmerzen jetzt weg sind, das hat mit der Bestrahlung nichts zu tun. Aha. Da sagt, die Wirkung von Bestrahlung baut sich Wochen später auf. Wenn du jetzt direkt nach dem letzten Termin total schmerzfrei bist, also freuen wir uns, dass es so ist. Aber mit der Bestrahlung hat es nichts zu tun. Und da fiel mir der Groschen. Ich dachte, ja, Moment, der Herr hat mich geheilt. Der Herr hat mich geheilt. Leider habe ich damals gekniffen und habe ihm das nicht so klar bezeugt. Das muss ich zu meiner Schande gestehen. Weil er auch meinte, dann egal wie, dann freuen wir uns halt. Und ich habe mich auch gefreut und ich bin seitdem schmerzfrei. Und das war für mich eine Lektion. Es ist nicht verboten, zum Arzt zu gehen. Aber wem vertraue ich? Woher kommt meine Hilfe? Und ich will zum Schluss, weil ich glaube, zum Thema körperliche Heilung gehört das einfach dazu. Und ich empfinde biblische Lehre über das Thema körperliche Heilung nicht als voll und ganz aufrichtig, wenn dieser Punkt ausgelassen wird. Warum werden manche nicht geheilt? Ich glaube, diese Frage steht, die Frage gibt es und die muss einfach irgendwie, finde ich, bei dem Thema mit erwähnt werden. Und letzten Endes weiß ich darauf keine Antwort. Ich habe nachgelesen bei Derek Brunz, er weiß auch keine. Er schreibt es auch so. Es gibt es, es werden Gläubige, die auf den Herrn vertrauen, die beten. Es gibt es, dass die nicht geheilt werden. Und da nennt der Derek eine Schriftstelle, die ich uns nennen möchte. Vielleicht erinnert ihr euch an das Zeugnis, was mal vor Jahren der Reed Jones gegeben hat bei uns, als er erzählt hat, dass einer seiner Söhne bei einem Unfall verbrannt ist. Da hat er auch diese Schriftstelle genannt. Das ist 5. Mose 29, der Vers 28. Das Verborgene steht bei dem Herrn, unserem Gott. Aber das Offenbare gilt uns und unseren Kindern für ewig, damit wir alle Worte dieses Gesetzes tun. Es gibt Dinge, die sind verborgen beim Herrn. Und ich glaube, es ist nicht unsere Aufgabe, das, was der Herr verborgen hält, zu erforschen oder versuchen herauszubekommen. Ich glaube nicht, dass das unsere Aufgabe ist. Und dann steht das Offenbare, das ist für uns, seine Kinder. Und das haben wir in der letzten und heutigen Lehreinheit gehört, das, was offenbar ist, wo der Herr sich offenbart und sagt, ich bin der Herr, dein Arzt. Ich bin der Herr, der dich heilt. Und ich würde in jedem Falle empfehlen, auch bei länger anhaltender Krankheit, diese Schritte zu gehen, den Heiligen Geist zu fragen, gibt es da Hindernisse, dass Heilung mich nicht erreicht? Ist Schuld in meinem Leben, die mir irgendwie, die ich vergessen habe oder nicht bewusst ist? Gibt es noch irgendwas zu klären? Sollte ich Leuten vergeben? Ist da ein Fluch am Werk? Es ist sinnvoll, diese Schritte zu gehen. Aber die Antwort auf die Frage, warum werden manche Gläubige nicht geheilt, ich weiß es nicht. Ich glaube, dass das eine Tatsache ist und ich weiß darauf keine Antwort. Diese Schriftstelle, finde ich, bringt uns da ein Stück weiter. Es gibt Dinge, die bei Gott verborgen sind. Und damals, wie es der Reh erzählt hat, dass ein Familienvater bei einem Verkehrsunfall komplett verbrennt und dass man ihn nur anhand seiner Zähne identifizieren konnte, auf sowas gibt es keine Antwort. Oder was dieser Bischof mir erzählt hat in Brest, dass er in der USA in Gemeinden dient und die Nachricht erhält, dass seine Tochter auf den Gleisen von einem Zug erfasst wurde und gestorben ist. Darauf gibt es hier keine Antwort. Das sind Dinge, die sind verborgen bei dem Herrn. In solchen Momenten kommt unser Vertrauen, unser Glaube zum Tragen, dass wir nicht solchen Dingen verzweifeln oder uns abwenden vom Herrn, sondern dass wir bei ihm bleiben und trotzdem ihm nachfolgen. Und es gibt großartige Zeugnisse von Leuten, die krank oder behindert sind. Ich habe damals als Filmmissionar mindestens 80 Mal den Film Joni gezeigt, von dieser Joni Erickson, die durch einen Kopfsprung in ein zu flaches Wasser querschnittsgelähmt wurde als Jugendliche und die seitdem im Rollstuhl sitzend Gott bezeugt auf der ganzen Welt. Da ihr Buch hat sich millionenmal verkauft und viele, viele Menschen wurden durch das Evangelium erreicht. Oder dieser Mann, der keine Arme, keine Beine hatte, jetzt ein Buch veröffentlicht hat. Ich weiß seinen Namen nicht, aber ich denke, ihr wisst, wen ich meine. Oder solche Tatsachen, dass ein Smith Wigglesworth da doch wirklich die abgefahrensten Wunder getan hat, die man sich vorstellen kann. Selbst bis zu seinem Tod an Nierensteine litt und das so schlimm, dass er sich manchmal vor Schmerzen krümmend auf dem Boden lag. Warum? Ich weiß es nicht. Das Verborgene ist bei dem Herrn und wir tun gut daran, das, was er verborgen hält, nicht herausbekommen zu wollen. Heiliger Geist, ich bete, dass du zu uns redest. Gib ihm die Erlaubnis, dass er zu dir reden darf. Dass er dir offenbaren darf, wenn da Hindernisse sind. Ich bitte dich, dass du uns darin anleitest, Heiliger Geist, dass wir konkrete Schritte gehen. dass wir da Dinge tun und in Ordnung bringen, wenn Dinge nicht in Ordnung sind, Herr. Danke, Jesus, dass du das in deinem Wort ganz klar gesagt hast und versprochen hast. Du willst heilen. Du bist der Herr, unser Arzt. Du bist ans Kreuz gegangen und hast alle Krankheiten, allen Schmerz getragen für uns. Herr Jesus, wir danken dir heute Morgen, dass du alle bösen Mächte besiegt hast, die körperliche Krankheiten auf Menschen bringen. Über all das hast du gesiegt, über jede Krankheit, über alles, was medizinisch als unheilbar gilt. Du hast das alles getragen, Jesus. Danke für dein Blut. Ich bete, Heiliger Geist, dass wir, ja, dass du unseren Glauben stärkst, dass unser Glaube wächst. Ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du uns wachsamer sein lässt in diesen Momenten der Entscheidung. Wenn Symptome kommen, dass wir erkennen, wie die Weiche gestellt wird. Dass wir erkennen, was wir dann reden, was wir dann beten, wie wir dann handeln. Wir müssen umkehren. Wenn unser Vertrauen ganz und gar auf die Medizin war, auf die Medikamente, auf das, was der Arzt sagt. Vergib uns bitte, Vater, wenn Ärzte für uns wie Gott waren. Vergib uns, wenn ihre Aussagen sich tief in unser Herz graben konnten. Ich bete darum, dass du uns hilfst, dass wir diese Kluft überwinden können, die manchmal so spürbar ist zwischen medizinischer Diagnose und dem, was dann dein Wort sagt und was du sagst. Vergib uns, dass da manchmal so eine Kluft dazwischen ist, Herr. Vater, du hast den Segen bereit und Heilungen. Du willst uns gut tun, du willst, dass es uns gut geht. Du verurteilst uns nicht, wenn Unglauben in unseren Herzen ist, Herr. Herr, wir wollen es so sagen, wie dieser Vater da gerufen hat: Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ich bitte dich, Heiliger Geist, für jeden von uns, der mit Schmerzen oder mit Krankheit kämpft. Ich bete, Heiliger Geist, dass du selber zu ihm redest, dass du Offenbarung schenkst, dass jeder von uns genau von dir her seine Schritte kennt, die er gehen kann. Offenbar du dich durch dein Wort. Rede du während Zeiten von Gebet. Bete, Heiliger Geist, dass du das tust. Herr, wo da Flüche greifen, sie sollen nicht länger verborgen sein, nicht länger im Dunkel bleiben können. Bring es ans Licht, Herr, dass Flüche gebrochen werden können. Jesus, du hast selbst gesagt, du bist gekommen, die Gefangenen in Freiheit zu senden, die Gefängnisse zu öffnen. Dafür bist du gekommen, Herr. Und wir sehen das an deinen Dienern, dass sie auch Dämonen ausgetrieben haben, dass Menschen aus Gefängnissen freikommen konnten, Herr. Lass uns noch ein paar Minuten still sein und dass du einfach selber das beten kannst, was du möchtest. Ich war gerade nochmal daran erinnert, dass wir auch diese Passage hatten, wo die Leute kamen zu dem Jairus und sagten: Deine Tochter ist tot. Meister, du brauchst nicht mal kommen, sie ist gestorben. Und die Klageweiber schon da waren. Jesus sagt als erstes: Fürchte dich nicht. Sie schläft nur. Und sie haben Jesus ausgelacht, weil sie wussten ja, dass das Mädchen tot ist. Fürchte dich nicht. Ich denke, dass mancher von uns konkret mit dieser Furcht umgehen soll. Furcht aufgrund von düsteren Vorhersagen, wie das alles schlimmer werden kann oder was alles noch passieren kann. Ich möchte dich sehr ermutigen, dass du selber heute vor dem Herrn das festmachst und sagst: Jesus, weil du gesagt hast, fürchte dich nicht. Ich erkläre Furcht, ich erkläre Angst zu meinem Feind. Ich will nicht mehr mit Angst kooperieren, ich will nicht mehr die Angst in mir wüten lassen. Ich schaue da nicht mehr tatenlos zu, weil du gesagt hast, Jesus, ich soll mich nicht fürchten. Jesus sagt, dass sie schläft nur. Sei ermutigt, steh auf gegen Angst, steh auf gegen Furcht und setze dagegen, Herr, ich vertraue dir, ich fürchte mich nicht, ich habe nicht einen Geist der Furcht empfangen. Mein Leben ist in deiner Hand. Ich fürchte mich nicht. Mein Leben wird nicht aus deinen Händen gleiten. Es wird nichts Unkontrolliertes passieren, wo du, Jesus, überrascht bist, wo du plötzlich merkst, jetzt ist irgendwas passiert und ich habe es nicht gemerkt. Das wird nicht geschehen. Das Wort sagt, dass niemand uns aus seiner Hand reißen kann. Ich möchte andere von uns ermutigen, die in dieser Spur gegangen sind und müde geworden sind oder gefallen sind. Steh wieder auf. Der Herr ist nicht ärgerlich über dich. Steh wieder auf. Hol die Schriftstellen wieder raus, die du schon lange Zeit gebetet hast. Fang wieder an. Bete sie wieder. Lass dir nicht von der Finsternis einreden. Sieh doch an, die Resultate. Was hat's genützt? Nichts. Also kannst du es auch lassen. Das ist eine Lüge, das ist eine Strategie des Feindes. Steh wieder auf und bete das wieder und wieder und wieder. Dreimal täglich. Danke, Jesus. Wir ehren dich dafür. Für all das, wo du uns geheilt hast, unsere Kinder geheilt hast. Wir ehren dich und danken dir für alle Bewahrung. So viele, viele Situationen, die du gut gemacht hast, Jesus, wo wir deine Liebe erfahren haben, dein Wirken, dein Eingreifen. Danke, Jesus. Danke, dass du gesagt hast, dass auch wir für Kranke beten sollen und dass es besser mit ihnen wird. Danke, dass es ein ganz konkreter Bereich ist, wo wir Segen austeilen können, wo wir dein Wesen austeilen können, deine Liebe, wo deine Liebe fließt. Herr, später, dass wir da mutiger werden, dass wir Leute unserem Umfeld, Ungläubigen, Leute, die dich nicht kennen, dass wir ihnen das anbieten, sagen, möchtest du das für dich beten? Darf ich für dich beten? Dein Wort sagt es, das sind die Zeichen, die denen folgen, die glauben. Bete das im Namen Jesu, dass wir durch dich, Heiliger Geist, dass wir da vorankommen, dass wir in eine neue Dimension kommen, so Segen sein können für andere. Herr, dass wir stärker als bisher erleben, dass das geschieht, was dein Wort sagt. Danach sehen wir uns, Herr. Du bist gut, Jesus. Ich danke dir, dass du nicht nur in Afrika heilst, auch hier. Danke, dass du das tust, Herr. Du bist derselbe Gott. Und du willst es durch uns tun. Herr, wir wollen dir glauben. Entscheiden uns, dir zu glauben. O Heiliger Geist, tu dein Werk in unseren Herzen. Rühm deinen Sieg, Jesus. Alle Geschwister unter uns, die krank sind. Heiliger Geist, komm du mit Kraft. Bete, dass du sie durchbringst, dass sie den Sieg davontragen. Und dass du ganz, ganz viele Dinge noch daneben her tust, wo Herzensveränderung kommt von dir, Herr. Wo du unseren Glauben stärkst. Wo wir durch Ausharren befestigt werden, Herr. Das sind alles so kostbare Dinge. Wir ehren dich darüber, Jesus. Und ich lade dich ein, wenn du das möchtest, dass du selber das festmachst vor Gott. Und sagst, ich will da fleißig sein. Ich nehme mir das vor, Herr. Ich will das. Ich will nicht aus Unwissenheit keine Heilung empfangen, sondern ich will wissen, was sagt dein Wort. Ich möchte die Schriftstelle empfangen, die du mir ganz konkret gibst. Und ich will diese Schriftstelle regelmäßig beten. Das kannst du jetzt selber dem Herrn sagen, dass du das willst. Danke, Jesus. Amen. Ich möchte auch die unter uns ermutigen, dem einen oder anderen sind vielleicht Sachen jetzt aufgegangen, was der Bereich Okkultismus, was diesen Bereich betrifft. Wenn dir da irgendwelche Sachen in den Sinn gekommen sind, lass das nicht wieder in Vergessenheit geraten, werde da aktiv. Wenn da Dinge in deinem Haus sind, irgendwelche Urlaubsmitbringsel, irgendwelche Götzenbilder, irgendwelche komischen Amulette oder was weiß ich, irgendwelche Sachen, wo dir jetzt über dieser Zeit der Leere Sachen eingefallen sind, werde aktiv. Schaff das aus deinem Haus, trenn dich von Dingen, wo du merkst, das ist irgendwie faul, das ist nicht sauber. Bete Gott um Vergebung, kehr davon um und erfahre Befreiung von solchen Einflüssen. Ich glaube, dass das sehr, sehr viel ernster ist vor dem Herrn, als wir das manchmal annehmen. Ja. Gut, ihr Lieben, dann denke ich, sind wir am Ziel heute angekommen hier. Wünsche euch einen gesegneten Sonntag und seid fleißig, wenn der Herr heute zu euch gesprochen hat, und setzt die Dinge um.